Ich freue mich sehr, jetzt das Podium eröffnen zu können. Ich kann Ihnen als Bibelwissenschaftler sagen, ich war noch nie an einer bibelwissenschaftlichen Tagung, wo ich so große und starke neue Inspirationen für den Umgang mit der Bibel, auch für meinen Umgang bekommen habe, in einer so engen Zeit. Also da müsste ich mindestens 3 Tage an eine Tagung gehen, bis wir untereinander uns so befruchten würden, wie das jetzt durch diese ganz anderen Fächer geschehen ist. Ich bin sehr froh, dass ich nicht die Aufgabe bekommen habe, jetzt kurz alles zusammenzufassen und dann die Diskussion zu leiten. Das könnte ich gar nicht und könnte ich noch nicht. Zuerst organisatorisch. Martin Burgi muss heute noch dorthin zurück, wo der Westfälische Frieden geschlossen worden ist, mit dem berühmten Basler Wettstein, nämlich nach Münster, und muss deshalb uns um 15.30 Uhr verlassen. Er wird sich dann davon stehlen, hat er gesagt. Na, so ungefähr, ja. Ich möchte mit einer ganz harmlosen Frage anfangen an alle Referenten, und zwar würden Sie uns vielleicht mal ganz kurz berichten, wie es Ihnen persönlich ergangen ist, nachdem Sie diese Aufgabe angenommen und dann angegangen sind. Wie war das für Sie? War das Alltagsgeschäft oder war das jetzt was ganz anderes?
Meine Frau hat. Hallo?
Ja.
Ganz gut. Meine Frau hat noch nie so viel wie in den letzten 4 Wochen über Paulus gehört. Paulus und die Vorbereitung, das hat mein Alltagsleben bestimmt. Aber nicht, weil ich das musste, sondern das hat plötzlich in mir etwas selbst entdeckt. Dieses Thema, diese Provokation, wie ich das gestern genannt habe. Und das hat auch 2 meiner Wandergruppen, ich habe eine Wandergruppe am Mittwoch und eine Wandergruppe am Samstag, das alles im Zuge der kardiologischen Empfehlungen. Und in dieser Wandergruppe habe ich einen agnostischen Archäologen und führendes Mitglied des Prime Minister Office von Ontario entdeckt, der mir plötzlich sagen konnte, wie das eigentlich im Griechischen ist und wie man das sehen müsste und überhaupt und so. Also ich habe eine Menge von Mitmenschen entdeckt an der Arbeit an diesem Thema. Das ist eben kein Thema, unser Alltagsthema gewesen, bei mir jedenfalls nicht. Wenn ich über die DDR und die deutsche Vereinigung geredet hätte, da hätte ich es ja. Mein Vater hat immer gesagt, einen alten Hirschen zu neuem Wasser geführt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch sowas sagt. Wenn die Predigt nicht hinhaut, dann guckt man, ob man noch einen alten Text da hat. Sondern das ist was ganz Neues gewesen, das aber offensichtlich etwas in mir angesprochen hat. Da ist man zu Quellen wiedergekommen und hat Quellen gefunden, auch eigene Quellen, nicht nur intellektuelle Quellen, sondern auch eigene geistige, zum Teil geistliche Quellen. Und um es damit abzuschließen, und das hat sich bei dieser Tagung noch fortgesetzt. Also mich fasziniert, ja, aus der Disparität unserer Disziplinen, die Gemeinschaft der Fragen, die wir da haben. Und wir haben uns wirklich nicht abgesprochen vorher. Aber da tauchten immer wieder Bezüge auf. Ja, okay, ich glaube, ich nehme dir deine anderen Fragen weg. Also ich will lieber weitergehen.
Sie müssen gehen. Achso, oh, danke. Also ich werde nicht bis 3:30 diese Frage beantworten. Ich werde unversorgt sein. Kein Alltagsgeschäft ist gefallen. Für mich war das auch kein Alltagsgeschäft. Schon in formaler Hinsicht. Ich habe es im Urlaub nämlich gemacht. Ich habe gewusst, dass ich keine Fußnoten dazu setzen muss und dass es nicht in eine PowerPoint-Folienpräsentation münden muss und dergleichen. Also in formeller Hinsicht habe ich mich sehr frei gefühlt. Aber ich habe mich auch inhaltlich sehr frei gefühlt, weil dadurch, dass man ein Laie ist im Grunde und auch ein solcher eingeladen wird, das ist eine ungeheure Befreiung. Man kann eigentlich nichts falsch machen, nicht? Schon der erste Fragesteller hat, habe ich gleich gesagt, ich habe eh alles nur unterstellt, ob stimmt, müssen Sie selber entscheiden, das würde ich mich sonst nie trauen. Wenn Sie als Rechtswissenschaftler unterwegs sind, wird erwartet, dass eine gewisse Sicherheit am Ende steht. Und es ist ein äußerer Rahmen, den man eben auch nicht überschreiten darf, sonst ist es einfach falsch. Und das ist auch der Grund, warum die Examina alle nie über vollbefriedigend, auch so eine schöne Bezeichnung, hinausgehen, weil man darüber hinaus eben meistens nicht hinkommt, weil man was falsch gemacht hat, übersehen hat. Und hier war man völlig frei, also ich habe das sehr genossen und ich habe auch sehr genossen den Austausch. Ich glaube, dass hier ist ein Format, wenn ich das richtig sehe, kreiert worden, dass man an anderen Orten und in anderen Kontexten, glaube ich, auch einsetzen, beziehungsweise auch hier, wenn ich das anregen darf, ohne Arbeit anschaffen zu wollen, mit Vertretern noch weiterer Disziplinen, Ökonomie und Medizin, was man sich alles vorstellen kann, auch noch fortzusetzen.
Ich muss gestehen, ein bisschen im Gegensatz zu Ihnen, dass das, was ich Ihnen heute Morgen zu sagen versuchte, ein ständiges Problem für mich ist. Das Wissen gewisser Leute so unsympathisch, rechts und links, die Leute, die wissen, wie es gewesen ist, möchte ich eigentlich bekämpfen. Wir wissen es nicht, was die Ursprünge sind, und wir können uns Gedanken drüber machen. Und für mich ist das Großartigste eigentlich am Christentum, dass wir unseren Gott nicht wissen können, sondern dass er geglaubt wird. Und im Grunde genommen wäre es grässlich gewesen, wenn ich Ihnen heute Morgen gesagt hätte, wir wissen, wie die Schöpfung abgelaufen ist, denn dann hätte der Glaube und die Gnade im Christentum überhaupt keinen Sinn mehr. Der Christ wäre profanisiert worden. Habe ich jetzt richtig gesagt? Gott wäre profanisiert worden, wenn ich ihn heute Morgen in der Schöpfung hätte beweisen können. Und das ist eigentlich immer mein Ziel, klar zu machen, weder die Theologen können das oder die Christen können behaupten, wir wissen, dass es einen gibt, Gott gibt, und ebenso wenig können die Naturwissenschaftler. Es gibt sehr viele Kollegen von mir, die sagen, sie könnten erklären, dass das Universum aus einem Quantensprung entstanden ist und aus der Quantenphysik. Und das ist tatsächlich machbar, nur kann keiner von den Physikern beweisen, dass es tatsächlich so war. Es ist eine der Möglichkeiten, die Schöpfung ist eine göttliche Schöpfung, ist eine gleichwertige Alternative zu einer Quantenphysik. Das Äquivalent zu einer Erklärung mit Hilfe der Quantenphysik. Wir können es nicht wissen und wir können nur glauben. Und ich möchte das eigentlich rechts und links, das heißt bei den Materialisten wie bei den Fundamentalisten, klar machen, das ist eine Behauptung, die ungerechtfertigt ist. Und es hat mir heute natürlich ganz besonderen Spaß gemacht, vor einem so großen und dichten Publikum mit einer so unglaublich guten Altersverteilung sprechen zu dürfen. Man hat ja hier das Gefühl, es sei einfach die lokale Bevölkerung unabhängig von Alter vertreten. Und das habe ich sehr eindrücklich gefunden. Und ich hatte den Eindruck, wir hatten einen Kontakt untereinander. Und ich hoffe, dass wir noch miteinander reden können, obwohl es nicht viel Zeit ist. Und ich will schnell weitergehen.
Für mich war es natürlich auch nicht Alltagsgeschäft, obwohl vielleicht anders als bei den Kollegen der Stoff natürlich sehr greifbar war auf den ersten Blick. Immerhin ist ein Bauwerk sehr präzise beschrieben in der Bibel. Das für mich, und deswegen habe ich natürlich vor 6 Monaten auch zugesagt und es war so weit weg, war natürlich es endlich die Gelegenheit, und in dem Sinne Alltagsgeschäft, dass man es zunächst mal so vor sich hin schiebt, das ist klar. Aber schon von Anfang an die Hypothese, dass das, was mich schon länger umtreibt, dass tatsächlich Religion und der christliche Glaube in der Kunst- und Architekturszene, in der ich zu Hause bin, keine Rolle spielt, auf keiner Ebene,
dass das plötzlich, und ich habe mich gefragt, warum bin ich nicht selbst auf die Idee gekommen, an diesem Objekt der Untersuchung eigentlich ein Einstieg da war, diese Frage mal, also zu fragen, warum dieses Objekt denn zum Beispiel nicht trotz allem, zumindest aus architektonischen Gründen, eine Rolle doch spielen könnte für die zeitgenössische Kultur. Und also von daher will ich damit also zusammenfassend sagen, mich ganz gut diesem Objekt annähern können, mit meinem Instrumentarium. Die Fragen, wie ich das beschrieben habe, sind dann immer größer geworden, je näher ich diesem Ding gekommen bin.
Also ich kann sagen, Sie haben gefragt, Herr Wick, so wie die Reaktion gewesen ist, als der Auftrag gekommen ist. Und ich kann sagen, auch ohne Rhetorik, ich habe mich gefreut. Aber vielleicht anders als die Kollegen ist der Überraschungsaspekt ein bisschen ausgeblieben, weil man doch als Ägyptologe und als einigermaßen so aktiver, als aktives Mitglied einer Kirchengemeinde so doch relativ häufig gefragt wird, wie das wohl stünde, ja, mit der Bibel und mit der Ägyptologie. Also, sagen wir so, ich hab jetzt Herrn Pfarrer Roth nicht für verrückt gehalten, dass er mir diese Frage gestellt hat. Also, das war kein Courant normal und schon gar nicht in meinem jetzigen Leben, aber auch keine Überraschung. Aber da heißt vielleicht die Herausforderung doch ein bisschen anders. Und zwar zu versuchen, über das, was normalerweise gefragt wird, in diesen Fällen hinauszugehen. So, dann habe ich mir gesagt, dass es geht nicht so sehr jetzt, ein Ägyptologe liest einen Text in dem Sinne, dass ich jetzt versuche, das ägyptologische Wissen oder die Hinweise auf das alte Ägypten, die im Text so an verschiedenen Stellen erscheinen, zusammenzuführen und eine Art ägyptologische Präsentation zu machen, sondern vielmehr so das, was ein ägyptologischer Hintergrund da für die Lektüre dieser Texte unter einer anderen Perspektive darstellen kann. Denn man kann nicht vergessen, dass diese Texte das so tun, als ob diese Texte nur historische Texte wären, auch nicht funktioniert. Nicht? Also wir können nicht vergessen, dass das Texte sind, die 3000 Jahre lang mit einer bestimmten Vorprägung gelesen worden sind, verschiedenster Art. Und so diese scientistische Haltung, die einige meiner Kollegen haben, nach dem Motto, jetzt versuchen wir das rein ägyptologisch, das ist ja gänzlich unmöglich, das kann man nicht machen. Gott sei Dank kann man das nicht machen, wenigstens kann man ein bisschen mehr was sagen.
Vielen Dank. Ich habe noch eine zweite Frage und dann gebe ich an Sie weiter. Und zwar, das hat überhaupt nichts mit unserer Planung zu tun, Referentenauswahl, Bibelstellenauswahl. Und jetzt ist mir etwas aufgefallen und ich verstehe es nicht. Und vielleicht haben Sie eine Erklärung, vielleicht nicht. Ich denke, bei allen war eine Zweiheit, ein Gegensatz, wesentlich und entscheidend. Die Ägypter und die von der anderen Seite, die Hebräer. Die Zweiheit als Grundstruktur der Stiftshütte und nicht der goldene Schnitt, haben wir gehört. Die Zweiheit von Obrigkeit, Untertan, staatlicher Macht, Bürger. Die Zweiheit, die uns am meisten und am schnellsten zum Staunen gebracht hat, diese fast nicht Zweiheit, war es des Wasserstoffs und des Heliums, oder? Ja, so habe ich es mal in der Vorlesung gelesen. Die fast nicht Zweiheit und doch dieses absolute Bruchteil Differenz, das erst ermöglicht, dass wir hier sitzen. Und dann diese problematische Zweiheit des verlorenen Sohns. Und wenn wir sagen verlorener Sohn, ist das eigentlich noch kein Problem. Aber der andere Sohn, der den einen Vater in
bedrängt oder in ein Problem bringt oder uns in ein Problem bringt mit dem einen Vater, weil es eben zwei Söhne sind, die in einer Zweiheit behandelt werden. Was könnte das bedeuten, dass überall diese Zweiheit, Gegensatz, so eine Rolle spielt?
Das Interessante an Ihrer Frage, Herr Wick, ist, dass Ihre Frage natürlich auch das Produkt unserer momentanen kulturellen Situation ist. Weil je nach historischer Zeit hat, wie wir alle wissen, unsere westliche Welt dazu tendiert, alles als eins oder alles als zwei zu sehen, ja. Manchmal als drei auch, das sind eher die seltenen Perioden. Aber eins oder zwei kann man durchaus so betrachten. Und unsere Zeit ist eine Zeit der Zweiheit. Ist eine Zeit, wo eine gewisse, auch intellektuelle so Aufmerksamkeit für den Grenzübergang, für die Zäsuren, manchmal wie viele Bücher Kulturwissenschaftler hat, tragen den Titel Zäsur, Bruch, Übergang, nicht? Grenze. Und letzten Endes ist auch die Tatsache, dass wir so interkulturell argumentieren, manchmal suprakulturell, auch eine Form der Antwort auf die Sorge nach Zweiheit. Nicht? Also ob man eine versöhnliche, eine deskriptive oder eine feindliche Haltung hat gegenüber dem Unterschied der Grenze, ist letzten Endes irrelevant. Das Interessante ist, dass man sich das stellt, ja, dass man sich diese Frage stellt. Insofern ist Ihnen das bei unseren Vorträgen aufgefallen. Ich vermute, das wäre Ihnen das Gleiche bei vielen anderen Tagungen aufgefallen.
Ich hätte jetzt gesagt, das habe ich gar nicht gesagt. Nein. Mir ist aufgefallen, wie oft, ich wusste gar nicht, dass in der Bibel, oder es war mir nicht so bewusst dann schon, aber dass es überhaupt Fettdruck gibt. Und in meinen vielen Versen gab es mindestens 10-mal den Fettdruck eine Wohnung, eine Ganzheit. Also ich denke, dieser Text ist sehr stark eigentlich über Einheit und Ganzheit. Und die Referenzmodelle der modernen oder der Geschichte moderner Architektur waren dann eigentlich immer Lackmusteste, um zu sehen, wie einfach diese blöden Modelle quasi sind, die versuchen, so ein einfaches Modell durchzusetzen gegenüber diesem eigentlich letzten Endes nicht sezierbaren Modell, sowohl man die Leintücher und die Säulen, aber am Schluss es ist gar nicht zu. Und die Proportion 1:2 fasst ja letzten Endes das Geviert zusammen und hat damit eine Richtung nach Osten und so weiter, was ja letzten Endes wieder die Ganzheit im Erdkreis symbolisiert. Von daher ist es für mich eigentlich keine Trennung, sondern ein Zusammenfassen im Geviert.
Mein Fach, die Politikwissenschaft, deren Wissenschaftsgeschichte mich besonders interessiert hat, gerade in den letzten 10 Jahren, lebt von der Spannung zwischen der Untersuchung, der empirischen Untersuchung von Machtverhältnissen und auf der anderen Seite der Frage nach der gerechten Ordnung. Das ist klassisch, das geht auf die Antike zurück, das hat die Universität seit Anfang an begleitet. Und aus dieser Spannung hat sich mein Fach vor etwa 20, 30 Jahren gelöst und untersucht nur noch empirische Ordnung. Hat die Einheit scheinbar gefunden, weil es die Spannung nicht aushalten konnte. Ich empfinde das als ein großes Manko aus vielerlei Hinsicht, vor allen Dingen aus der Sicht, weil damit das Fach seine Bedeutung für die Polis, für das Gemeinschaftswesen verloren hat. Also ich kann der Zweiheit, wenn sie nicht Dualismus ist, sondern ein Spannungsverhältnis, das immer wieder fragt, nicht nur, was ist heute Politik, wie wird das gedreht, wenn ich nämlich mein Fach sich nur damit beschäftigt, verstärkt das letzten Endes die Politikverdrossenheit, weil es scheinbar immer nur aufdeckt, wie da Zusammenhänge, Korrumpierende und so weiter und so fort sind. Und es muss gleichzeitig sich fragen, aber das ist der Appell an, das ist wahrscheinlich das ungünstigste Publikum, weil ich keinen anderen Politikwissenschaftler hier sehe, aber damit falle ich meinen Kollegen auf den Wecker, dass das Fach seine Bedeutung nur hat, wenn es auch nach der gerechten Ordnung fragt. Und mein Glücksgefühl bei der Vorbereitung dieses Vortrages und noch mehr bei dem Zuhören zu den Vorträgen der anderen heute früh war, dass diese Frage nach der gerechten Ordnung doch die zentrale Frage war. Ich jedenfalls habe das rausgehört und das kann der Architekturkollege auch nicht dementieren, denn das habe ich ja bei ihm gehört, auch wenn er was ganz anderes vorhatte. Ja, das ist ja das Schöne, dass es zwei Sachen gibt. Ich bin auch überrascht, was man gestern in meinem Vortrag gehört hat. Und ich werde gar nicht sagen, das habe ich gar nicht so gemeint, sondern das ist ganz toll.
Ich bin ganz glücklich, was Herr Lobrieno gesagt hat, dass unsere Tendenz zur Zweiheit eine kulturelle und zeitlich bedingte Situation ist. Wir haben uns daran gewöhnt, nach Ja oder Nein zu fragen. Und für den Wissenschaftler ist das eine ständige Frage, ist das überhaupt die richtige Fragestellung? Kann ich auf alles ein Ja oder ein Nein erwarten? Und ich habe Ihnen heute Morgen gesagt, in der Quantenphysik ist es eben nicht so, das ist das Erschreckende. Sie fragen, ist das Licht ein Teilchen oder eine Welle? Und Sie können Experimente machen, wo es als Welle auftritt und Experimente, wo es als Teilchen auftritt. Unglaublicherweise wird erst im Moment, wo Sie hinschauen, entschieden, ob es ein Teilchen oder eine Welle ist. Und da gibt es also zwischen Ja und Nein ein sowohl als auch, bis zu dem Moment, wo Sie es durch Ihre Beobachtung entscheiden. Und das geht natürlich durch das ganze menschliche Forschen hindurch, dass man sich fragen muss, stelle ich vernünftige Fragen. Die Natur antwortet oft auf Fragen, aber wir wissen nie, war es wirklich die entscheidende Frage, nähern wir uns den letzten und entscheidenden Fragen überhaupt mit unseren Fragenstellungen. Kommen wir damit entscheidend weiter? Wir treiben vielleicht ein oberflächliches Spiel und befriedigen uns, dass es da Ja's und Nein's gibt, aber dahinter ist möglicherweise immer eine dritte und dann vielleicht auch vierte Ebene, wo die tiefsten Erkenntnisse liegen und nach denen können wir mit unserem Hirn nicht fragen. Ich habe mit Herrn Pfarrer Rothen diesen Punkt besprochen. Es ist ja überhaupt das Unglaubliche, dass unser Hirn viel zu gut ist. Und die Hauptaufgabe des Menschen, auch in der Bibel, ist, sich fortzupflanzen. Und wenn das wirklich unsere Hauptaufgabe ist, können wir das in den nächsten 12 Kilometern wunderbar erledigen. Und warum das Hirn so unglaublich gut ist und das auch will, über die 12 Kilometer hinauszugehen, ist ein Wunder. Ob wir da wirklich richtig vorgehen, weil unsere Extrapolation in große und tiefe Fragen, bleibt immer eine offene Frage. Wir versuchen unser Bestes, aber es ist nicht gesagt, dass wir das Letzte auf diese Art erreichen. Entschuldigung, die Länge.
Ja, ich kann es dafür kürzer machen. Für das Recht ist ja klar, dass Zweiheit möglicherweise sogar Grundvoraussetzung ist, weil dadurch ja erst der Bedarf nach Ordnung und Struktur und normativem Rahmen erwächst. Ich darf samstagnachmittags vielleicht gestattet eine kleine Anekdote zur Illustration beigeben. Als mein akademischer Lehrer emeritiert wurde, habe ich eine Art, nicht Festschrift, sondern ein Band organisiert, wo jeder ehemalige Mitarbeiter, der jemals an diesem Lehrstuhl gearbeitet hat, aufgespürt und angeschrieben wurde und so einen Fragebogen aufzufüllen hat. Die letzte Frage war, diese Frage hatte lange Jahre eine deutsche Zeitung, welches Buch würden Sie mitnehmen auf eine einsame Insel, also Robinson ohne Freitag? Und es wurde abgewandelt, welches juristische Buch? Die meisten Angeschriebenen haben natürlich ein Buch des akademischen Lehrers sinnigerweise angegeben, worauf die Frage ein Stück weit auch abzielte. Aber eine hat zurückgeschrieben, wenn ich alleine auf einer Insel bin, ohne Freitag, brauche ich überhaupt kein juristisches Buch, denn ich habe keine Rechtsprobleme. Und das ist genau die Antwort auf Ihre Frage.
Vielen Dank. Jetzt, Sie haben gehört, dass die Vernunftelite, also die so offiziell bestimmt ist an den Universitäten, ständig in der Gefahr ist, nicht vernünftige Fragen zu stellen. Deshalb also haben Sie keine Hemmungen, jetzt wirklich Ihre Fragen zu stellen.
Kann. Also ich finde die Frage, ob es Zweiheit ist, Dualismus oder nicht, das haben doch all die Philosophen und Religionsstifter aller Zeiten beantwortet. Ich denke an Buddha. Buddha hat gesagt, in der Natur wird es immer die Zweiheit geben. Es gibt Mann und Frau, es gibt Jung und Alt und es gibt Hoch und Nieder. Jetzt hat mich interessiert, was der Quantenphysiker sagt, dass diese Zweiheit einmal überwunden wird durch die Einheit. Ich meine, auch selbst in dem Gottesbegriff ist ja die Zweiheit. Gott ist der Liebende und der Strafende. Ich finde, es ist einfach die Zweiheit, ist ein Prinzip der Natur. Und solange wir Menschen sind, können wir aus diesem Prinzip nicht entfliehen. Oder vielleicht werden Männer noch zu Frauen umgewandelt. Ich meine, da ist man ja auch dran. Aber das ist, was Augustin sagt, die Hybris, die Überheblichkeit über die göttliche Ordnung. Und ich finde, die Zweiheit ist eine Ordnung der Natur und der Wille Gottes.
Ich glaube, das ist keine Frage.
Ja, gerne, ja. Gerade die nächste. Und also man kann ja dann auch auf mehreres reagieren.
Ich hätte eine Frage, die mich wirklich, aber ich weiß nicht, ob das dann zu weit geht. Max Weber hat davon gesprochen, dass wir zwar der Meinung sind, dass unsere moderne Zeit immer differenzierter wird und immer individueller und spezieller und so weiter, aber dass es starke Anzeichen gibt dafür, und dann braucht er das Wort, das eigentlich euch alle beschäftigen muss, es gäbe die Tendenz einer Ägyptisierung. Und er meint damit einer Homogenisierung, dass der Mensch in den Kosmos eingebunden ist und keinen Freiraum mehr hat, sondern dass alles so durchorganisiert ist, dass man zwar dem Einzelnen die Idee gibt und die Illusion, er sei frei, und das vielleicht auch mit methodischer Schärfe macht, aber im Grunde genommen ist gegen die Chaostheorien gibt es dann diese starke Ordnung, die sich aber verborgen, also die sich zurück nicht mehr sichtbar macht in einem Pharao, aber umso mächtiger ist. Also wenn jemand noch etwas dazu sagen möchte, das würde mich brennend interessieren.
Noch eine weitere Meldung und dann gebe ich an die Referenten.
Was mich noch interessiert ist an Herrn Professor Luprioni, die chronologische Ansetzung des Exodus aus Ägypten. Also bis jetzt hat man immer seinen Konfirmanden beigebracht, das war unter Ramses II., dem Großen. Aber jetzt habe ich gemerkt, Sie haben gesagt, es sei der Nachfolger gewesen. Ich weiß, wie auf brüchigem Boden es steht, Mythos. Aber es war sehr interessant, Ihre Ausführungen zu hören. Jetzt wollte ich doch mal fragen, ob Sie noch etwas Konkreteres zu diesem Datum geben können. Wir sind auf Hyksos und Kapiros und alles zu sprechen kommen. Aber weil immer wieder junge Leute fragen, wann war das geschichtlich, wenn sich jemand mit Ägyptologie befasst, dann kennt er ja die Dynastien der Reiche, und das ist meine Frage.
Ja, die Ägyptologie ist direkt angesprochen, indirekt aber bei der Frage von Herrn Rothen auch die anderen. Herr Loprieno, wollen Sie?
Ja, ich kann vielleicht nur mit dem, ich nehme die einfachste der drei Fragen, denn das mit Prinzip der Natur und Max Weber, das ist komplexer als die Frage von Ramses II und Merneptah. Also ich möchte Ihnen das vielleicht so sagen. Das wird jetzt vielleicht auch wieder mit 2 und 1 zu tun haben. Auf der Ebene, auf der wir uns hier befinden, ist eigentlich Ramses II und Merneptah das Gleiche. Jetzt seien Sie beruhigt. Ich bin nicht der Meinung, dass die zwei irgendeine Verkörperung der gleichen Person waren. Nur, um überhaupt diese mythischen Rekonstruktion einen festen Bezugspunkt in der Geschichte geben zu können, müssen wir so viel Abstraktion vornehmen, dass ich eigentlich schon sehr froh bin, wenn wir sagen, Ramses II oder Merneptah, denn das ist ja Vater und Sohn, ist ja kein Problem. Also angesichts der Millennia, der Jahrtausende, über die wir reden, ist wirklich gar nichts. Da wir aber, wenn wir noch spezifischer sein wollen, kann ich Ihnen sagen, ich hätte auch Ramses II sagen können. Der spezifische Grund, aber, und es kann auch Ramses II gewesen sein, falls es überhaupt so ein Exodus in der Form gegeben haben sollte. Was natürlich auch schon eine interessante Debatte wäre. Aber nehmen wir an, es hat ein Exodus so in dieser Form gegeben, dann würde ich eher in Richtung Merneptah als in Richtung Ramses II gehen, auf zwei Gründen. A, weil gesamtpolitisch eine Schwächung der ägyptischen Herrschaft eher unter einem Nachfolger Ramses II. Als unter Ramses II. Selbst anzunehmen wäre. Das wäre, das bedeutet, es impliziert natürlich nicht, dass Ramses II, dass in seinem Leben alles Paletti lief. Ja, also es kann auch passiert sein, aber so, im Sinne einer Hypothese. Und der zweite Grund, vielleicht noch gravierender, ist just diese Stele, die ich Ihnen gelesen habe. Das heißt, die Tatsache, dass jemand ein Volk erwähnt, einmalig in der Geschichte Ägyptens, von dem wir sonst nichts mehr wissen, würde oder könnte oder dürfte darauf hinauslaufen, dass etwas passiert sein könnte unter seiner Regierungszeit, das ihn just auf dieses marginale Völkchen hingewiesen haben könnte. Das sind die zwei Gründe, die dafür sprechen. Über zwei und eins, die Fragen sind mir zu kompliziert.
Das sind ganz spezifische ägyptologische Fragen. Ich würde jetzt gerne das öffnen zu vielleicht spezifischen Fragen zu anderen Fächern oder auch eben zu übergreifenden Fragen. Also da haben doch international renommierte Wissenschaftler die Bibel in die Hand genommen und es ist bei uns sehr viel passiert.
Das mit der Begriff der Ägyptologisierung bei Max Weber ist mir nicht so vertraut. Das mit dem Begriff der Ägyptologisierung bei Max Weber ist mir nicht so vertraut, aber ich kann mir vorstellen, dass das Synonym ist mit dem Begriff der Hörigkeit bei Max Weber. Und das meint bei Max Weber, diesem großen Sozialwissenschaftler, dass er es sieht, dass alle unser soziales und individuelles Verhalten von Strukturen abhängig ist. Und dann wird der Mensch letzten Endes ein Hampelmann fast von Strukturen. Und diese Erkenntnis bei Max Weber, die hat ihn fast wortwörtlich in den Nervenzusammenbruch geführt. Er hat dann aber zwei Freiheitsbereiche entdeckt, das Denken und den Glauben. Und der Möglichkeit des Denkens und des Glaubens, die zwar auch bei Max Weber sozial bestimmt wird, aber wo doch immer noch individuelle Freiheit auch verwirklicht werden kann. Aber nur, wenn sie dann zur Verantwortung führt. Also nicht, dass der Denkintellektuelle da Glasperlenspiele macht oder dass der Religiöse in seinem Zimmerlein seinen Gott findet, sondern daraus heraus dann wieder in die Welt der Hörigkeit der Strukturen hineingeht, die Strukturen erkennt und die Strukturen für seinen Lebensbereich im Amt verwirklicht und verändert. Und das ist bei dem Max Weber eine Spannung, die ist nicht aufgehoben. Aber ich glaube, sie lässt sich auch nicht aufheben. Die Tatsache, dass wir gleichzeitig in einer Welt leben, die aus einer Vielzahl von Gesetzen, sage ich jetzt mal, naturwissenschaftlich bestimmt ist, und dass diese Gesetze gleichzeitig nach dem Heisenbergschen Unschärfeprinzip, das mir aus meiner Prima jedenfalls oder Obertertia bei ihrem Vortrag heute früh nochmal in Erinnerung kam, die Möglichkeit haben, durch unsere Beteiligung auch mitzuwirken an Veränderungen in diesen Strukturen. Und ich denke, dass darin auch eine Einsicht für das Gesamtthema dieser Veranstaltung steht, dass die Lektüre der Bibel uns Hinweise, das ist für mich, die Bibel ist ein archetypischer Text, den wir auf alle sehr verschiedene Weise uns verschieden auslegen und die uns doch sehr ähnlich ist und zusammenführt im Gespräch. So erkläre ich mir auch die Intensität des Gespräches und des Austausches hier.
Wir kommen jetzt zur U35-Frage. Da muss man unter 35 sein, wenn man die stellt. Und zum Beispiel aus Biel kommen. Ja. Also, dann zuerst die Ü35-Frage. Ja.
Ich habe allerdings nicht das Alter, aber ich habe doch das Bedürfnis, als vielleicht ältere Person Ihnen ganz, ganz herzlich zu danken, besonders Herr Rothen. Das ist großartig, was wir da erlebten. Ich habe einen Durchhorizont erlebt, angefangen bei meinem Münster in Ulm, wo ich vor 14 Tagen das Requiem hören durfte. Ich bin ganz, ganz beglückt, auch von diesem Bild vom Rembrandt mit dem verlorenen Sohn. Und also, das, ich weiß nicht, das ist ja in Petersburg, ist das Original. Danke vielmal. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass meine Vaterstadt vertreten ist hier. Und da, dann kommt natürlich der Urqual. Kann ich sagen, jedenfalls Herr Professor Dammann, ich weiß nicht, ich sollte noch mal jung sein und studieren dürfen. Dann gehen wir nach Toronto, da sehe ich den Indien-Sommer natürlich, aber auch mit der Politik, was da alles geschehen ist. Und ich denke ganz besonders auch jetzt, als man an diesen mutigen Theologen aus Neuenburg denkt, der versuchte, aufständig zu wirken, 1948. Ich weiß leider seinen Nachname nicht mehr, aber jedenfalls wissen Babo, der gegen Hitler aufstand. Also das fand ich so großartig, dass Sie vom Indien-Sommer dafür die Gerechtigkeit sind, dass Herr Wick nichts weiß. Und das Straßburger Münster, das habe ich schon auch wieder gesehen. Was ganz wichtig ist auch, dass Ägyptologie, ich finde es toll, dass wir in Basel so einen Rektor haben. Danke vielmals. Darf ich noch erwähnen, die Musik, die mir von Haydn kam mit der Schöpfung, war ein Nonplusultra.
Vielen Dank, Sie haben das jetzt geschafft, was ich nicht geschafft habe.
Ja. Ja. Alle sind müde.
Also ich wage jetzt eine U35 Frage und die wäre, nehmen Sie etwas von diesen Bibeltexten mit in Ihr Fach hinein? Hat es irgendetwas verändert in Ihrem Zugang, in Ihrer Lehre, was auch immer?
Also das ist natürlich die beste Frage und für mich, denn so ich kann ein uneingeschränktes Ja antworten, ohne Zweifel, aber jetzt auch so ganz spezifisch. Ich denke, dass auch für das Studium einer alten Kultur insgesamt die Bibel jetzt abgesehen vom persönlichen Bekenntnis, abgesehen davon, aber die Bibel einen idealen Einstieg darstellt. Weil die Bibel ein Text ist, der so zu unserem kulturellen Hintergrund gehört und der einigermaßen so uns Wissenskategorien vermittelt, in welcher Form auch immer wir dazu stehen. Und wenn man eine alte Kultur wie das alte Ägypten studiert, ist es schon am besten, wenn man dieses Wissen auf ein vorangehendes Wissen beziehen kann, was schon da ist, und was man sich nicht extra anzueignen braucht. Also, ich glaube, ich hatte eine Studentin einmal, ich lehrte in den USA, es gab eine, wo trotz der fundamentalistischen Rechten die Bibelkenntnis sehr marginal ist. Dort ist es so, diejenigen, die gläubig sind, die kennen die Bibel auswendig, alle anderen, was ist die Bibel, nicht? Und ich hatte eine Studentin der Ägyptologie, die eben gerade Studenten, die sich mit der Bibel beschäftigt. Und so, sie las einen ägyptischen Text und sagte, ja, und das steht auch eine Genealogie. Und ich erzählte, wissen Sie, ja, das ist ein bisschen so wie die biblischen Genealogien. Und sie sagte, ja, und was ist das? Naja, wissen Sie, so wie zum Beispiel Abraham, Isaac, Abraham? Who is Abraham? Ja, dann haben wir schon ein Problem, denn wenn man dieses Vorwissen nicht hat, dann ist es umso komplizierter, auch sich das Alte anzueignen. Also uneingeschränkt, ja, das ist ein Text, mit dem ich mich so vielleicht täglich jetzt in diesem, mit diesem Amt leider eher nicht, aber ideal ist es schon täglich beschäftigt. Schon.
Der Politologe hat mir zugeflüstert, auf diese Frage müssen alle antworten.
Ja. Dann darf ich das zweite als Abschied, danke. Ja, ich nehme natürlich etwas mit für mich privat, wie ich sowieso privat immer natürlich auch Bibelleser war und bin. Aber ich habe nie bisher umgekehrt, also wir waren jetzt beauftragt von dem eigenen Fach auf den Bibeltext hinzuschauen. Ich habe bisher noch nie von dem Bibeltext auf mein Fach geschaut, weil ich genau mit der Unterstellung des Fragestellers natürlich groß geworden bin, dass eben alle dort angesprochenen Fragen ausschließlich das Verhältnis zu Gott betreffen und nicht zu Staat und Recht. Das heißt, ich bin ein Jünger der Zwei-Reiche-Lehre, wenn Sie so wollen, gewesen, allerdings ohne das groß reflektiert zu haben. Wie ich jetzt aber höre, ist offenbar innerhalb der Theologie da ein Prozess im Gange, dass man das möglicherweise auch anders sieht, in welcher Richtung auch immer. Ich warte das dann mit gebührendem Respekt ab und werde dann versuchen, Fruchtbares zu machen. Ich darf noch einen letzten Punkt ansagen. Ein Gebiet, was ich ganz intensiv auch betreibe, ist das Vergaberecht. Finden Sie wahrscheinlich völlig uninteressant. Aber ich habe mit Spannung und Freude gehört, dass in der Bibel tatsächlich ein Beispiel einer sogenannten Leistungsbeschreibung ist, auf die man sich dann bewerben kann. Also es ist unglaublich, was man dort alles findet, sodass ich Ihnen weiterhin, bitte mich zu entschuldigen, aber ich wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Veranstaltung. Lassen Sie die erst in der Zeit raus, die auf dem Plan auch steht.
Ganz herzlichen Dank und gute Heimfahrt.
Also die Frage ist immer noch, hat die Bibel Einfluss auf das, was wir lehren? Und ich kann nur ein bedingtes Ja dazu sagen. Wenn wir lehren, ist es, glaube ich, in den Naturwissenschaften ganz besonders, da kommt das zu kurz, furchtbar wichtig, dass man immer betont, das, was ich sage, ist das heute Beste, was wir wissen, aber morgen kann es bereits falsch sein. Jeder ehrliche Naturwissenschaftler sagt das. Und dann zieht man natürlich gern Material bei, das belegt, dass das, was man weiß, nicht unbedingt die Wahrheit ist. Man hat die Wahrheit selber nie. Also man möchte es von verschiedenen Seiten beleuchten, wer, wo, wie die Wahrheit sucht und findet. Und da spielt natürlich dann die Bibel eine Rolle. Und dann gibt es Stellen in der Bibel, die einen Astronomen begeistern, wie zum Beispiel der Satz, es werde Licht. Das ist so zentral richtig, dass das am Anfang steht. Ich bin da auch immer sehr beeindruckt, was die Fundamentalisten so blöd lesen in der Bibel. Es ist doch die Evolution in der Schöpfungsgeschichte niedergelegt. Und dass es Tag für Tag anders wird, das heißt, von Jahr zu Jahr, von Milliarde zu Milliarde Jahre hat sich das Universum verändert. Das ist so fantastisch da schon festgelegt, dass es falsch wäre, das nicht im Unterricht, also im Astronomieunterricht, schon zu erwähnen.
Ich könnte mich der Beantwortung der Frage entziehen, indem ich einfach sage, ich bin im Ruhestand. Aber das stimmt nicht. Ich bin nur die Fakultätsratssitzungen losgeworden. Und ich werde mehr denn je gefragt, habe ich das Gefühl, nicht nur nach Basel, aber das ist so das Angenehme des Ruhestands eines Geisteswissenschaftlers. Und als solcher in einem aktiven Ruhestand kann ich nur ein fröhliches Ja sagen und will das an einem konkreten Beispiel, das ist gestern aufgeschimmert, aber Ihnen in zwei Sätzen erklären. Ich knacke an dieser Biografie eines Mannes, Friedrich Christoph Dahlmann. Und da habe ich durch einen Nachlass, weiß ich wirklich, was der an jedem Tag äußerlich gemacht hat. Ich habe sogar dessen Haushaltsrechnungen und dessen Verlobungsbriefe und ich, also alles. Aber dann stelle ich mir die Frage, was bewegt den? Was bewegt den plötzlich, der einen so obrigkeitstreuen Mann, und das war der, und königstreu, nachdem der König von Hannover 1837, der neue König, die Verfassung einseitig aufhebt, was bewegt den, zusammen mit den Brüdern Grimm und vier anderen, einen Brief zu schreiben an die Behörde und zu sagen, nein, wir halten zur alten Verfassung. Und da hilft dann das Wissen, ja, nicht nur um diesen Text, sondern auch um eine Gläubigkeit bei diesem Mann, die er allerdings nicht vor sich herträgt, da bezieht er sich nicht drauf. Aber das sind Quellen, also dieses Nachdenken über diesen Text und das Zuhören heute hat mir ermöglicht, und zum Zuhören gehört auch, wenn man so einen Vortrag wie gestern spricht, dann hört man sich ja selbst auch zu. Das ist immer eine ganz echte Chance und kriegt das, was man da spricht, ganz anders wieder zurück. Nicht nur von Ihnen, sondern von der eigenen Stimme. Und dann gestern, ich muss mich heute Abend hinsetzen und das Schlusskapitel endlich schreiben. Also an dem Beispiel wollte ich Ihnen deutlich machen, wie aus einem Gespräch, und obwohl das ja eine Ansammlung von Einzelvorträgen waren, war ja ein Gespräch und da gibt es etwas Gemeinsames von uns. Außerdem das Gespräch mit Ihnen, wie aus so einem Gespräch dann wieder Anregung für die eigene Arbeit hervorgeht.
Ich habe es ja auch schon angedeutet, einfacher vielleicht als die anderen Kollegen, weil ich ja nicht Wissenschaftler bin. Und so gesehen, pragmatisch geantwortet, ist es also eigentlich am Ende gar nicht so wichtig. Es ist wichtig, aber für die Arbeit wäre es dann gar nicht so wichtig, ob es die Stiftshütte gegeben hat oder nicht. Sie ist in ihrer Ganzheit dargestellt. Das ist die pragmatische Antwort. Und dann würde ich sagen, habe ich eine neue Bauform, einen Typus entdeckt. Das heißt, ich habe was aus der Bibel bekommen und würde das mitnehmen und würde dadurch tatsächlich, wie ich das versucht habe zu beschreiben, auch diese meine Tradition der modernen Architektur neu sehen können, insbesondere den Begriff des Wohnens. Und das ist schon sehr viel, aber es ist dann, glaube ich, das Elementar ist, dass die andere Sichtweise, die auch Herr Burgi gerade noch eigentlich, glaube ich, angesprochen hat, nämlich tatsächlich, dass ich im Begriff bin, herauszufinden, vielleicht ein bisschen was davon, was es eigentlich sein könnte, mit dem christlichen Glauben im Rücken Architektur zu machen. So, ich führe es jetzt nicht weiter aus. Aber also dieses Wohnen auf der Erde einzurichten, und das ist für mich in dieser Dimension bisher, das war für mich immer eine vage Frage im Raum, und die ist jetzt sehr konkret geworden durch diese Auseinandersetzung.
Ganz vielen Dank. Für mich ist es in umgekehrter Richtung zu diesen Fächern und all dem Gelernten hin ein vielfaches Ja, die Antwort. Aber jetzt zur nächsten Frage. Ich möchte Punkt 16 Uhr dann einen Schnitt machen und dann sagt Herr Rothe noch etwas und dann ist ja schon bald 16.30 Uhr die Vesper in Münster. Aber es ist jetzt noch Zeit, Fragen zu stellen.
Herr Musch. Ich habe eine Frage zur Zeit, zum Zeitbegriff, haben wir heute Morgen gehört. Und wenn ich da richtig, ich bin eben nicht sprachlich griechisch oder so gebildet, aber soviel ich weiß, benutzt die Bibel ja auch verschiedene Worte für den Zeitbegriff, also der Chronos und der Eschatos und der Kairos, und da haben wir so verschiedene Begrifflichkeiten drin. Und mich hat das schon immer die Frage fasziniert, lässt sich das auf dieses wissenschaftliche Zeitverständnis irgendwie ummünzen? Also macht der Eschatos, dieser Nicht-Chronos-Zeit, wäre das diese Vorzeit, die Gotteszeit, die außerhalb steht von dem Geschaffenen, und der Chronos, die Zeit, in der wir uns drin befinden? Also sind das Kategorien, die ich da irgendwie künstlich zusammensetze, oder lässt sich da wissenschaftlich was daraus erklären?
Ich muss gestehen, ich bin zu ungebildet, Ihre Frage zu beantworten. Es klingt faszinierend und ich hoffe, dass jemand klassisch gebildet genug ist hier, der das beantworten kann, oder aus dem Publikum heraus.
Der wir leben, nicht wahr? Die da abläuft, die einen Anfang und ein Ende hat. Griechische Gott Chronos. Und Aion sind die Zeiträume, große Zeiträume, von Aion zu Aion, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Begriff Eschaton oder Kairos ist ein bestimmter punktueller Zeitbegriff eines Ereignisses, eines göttlichen Eingriffes in die Zeit oder eines Menschenlebens.
Ja. Also so kann man das, glaube ich, schulmäßig, theologisch gut sagen. Ich weiß nicht, ob das nicht auch wieder unter die Kategorie fällt, die Herr Tammann mehrfach gebracht hat, dass wir aufpassen müssen, dann solche auch Vorstellungen, die dann unweigerlich auch wieder zu raumzeitlichen festen Vorstellungen werden, schulmäßig zu festzulegen. Der Bibeltext, das war ja doch der Versuch jetzt diese Tage, dass wir beim Text bleiben, den Text befragen, ihn das Wort sie sollen lassen stehen, nicht, haben wir am Reformationssonntag gesungen. Und also das steht, aber dass wir das dann nicht verfestigen und systematisieren zum Beispiel zu einer Lehre von der Zeit. Also ich würde sagen, theologisch eine Lehre von der Zeit kann es nicht geben. Würde ich sagen, eine Lehre von der Zeit. Es kann Erkenntnisse geben in das Geheimnis, das Rätsel der Zeit und so weiter. Und ich habe eine ganz banale Frage an Sie. Die 14 Milliarden Jahre, waren sie alle gleich lang?
Ich wollte noch etwas zu Professor Tammann sagen. Ich glaube, man kann keine Formel finden, die die Transzendenz, die Gott beweisen würde. Denken Sie an Wittgenstein. Er sagt, das Einzige, was einigermaßen vielleicht etwas zu sagen ist, ist mit Gleichnissen. Dort kommt man vielleicht etwas an von dem. Also noch so komplizierte Quantengleichungen oder so werden nie etwas über Gott sagen.
Ja. Entschuldigung, was muss ich noch sagen jetzt?
Ja, Also nein, es war wirklich eine ganz... Weil Sie auch von der Relativität der Zeit gesprochen haben, habe ich einfach dann gefragt, diese 14 Milliarden Jahre.
Das ist eine grausame Frage, weil wenn man es mit der heutigen Physik, könnte man erklären, dass die alle gleich lang waren. Es gibt radioaktive Elemente. Ich kann nicht in die allerfrüheste Vergangenheit gehen, aber gehen wir mal 13 Milliarden Jahre zurück. Uran und die radioaktiven Elemente zerfallen immer nach dem gleichen Gesetz und der gleichen Menge damals wie heute. Nehmen Sie es nicht wörtlich, ist es wörtlich nicht richtig, aber ich kann es an anderen Beispielen zeigen, dass die Zeit regelmäßig abgelaufen ist und unsere Jahre sind. Das Grausame ist, dass daneben eine Diskussion gibt, sind die physikalischen Gesetze zeitabhängig? Also im Prinzip könnte es sein, dass uns alles wunderbar glatt aussieht, aber tatsächlich hat die Anziehungskraft sich mit der Zeit verändert und mit ihr alle anderen physikalischen Gesetze. Und dann ist es natürlich eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Wir sagen, es ist die gleiche Zeit, aber wir haben das bewiesen mit Gesetzen, die nicht notwendigerweise die gleichen geblieben sind. Und es ist also eine offene Frage. Es ist fundamental.
Sehr schön, das ist...
Ich kann vielleicht etwas zur ägyptischen Auffassung von Zeit sagen, und weil sie auch für unsere Diskussion über Einheit und Zweiheit von Bedeutung ist. Und zwar ist es so, dass eine Unterscheidung zwischen Zeit im Sinne eines Kontinuums und Zeit im Sinne eines Augenblicks, wie auch immer geartet, das ist mehr oder weniger in allen Sprachen vorhanden, von denen ich weiß, also ein Segment versus eine Linie. Was hingegen für den ägyptischen Bereich merkwürdig ist, ist, dass die Ewigkeit, also die Zeit in ihrer Gesamtheit als zweigliedrig angesehen wird. Und zwar um uns da anzunähern, müssen wir denken an die Art und Weise, wie die zwei Wörter geschrieben sind. Und die eine Zeit, wir können beide Zeiten mit Ewigkeit übersetzen. Und in dem einen Fall ist das Wort mit der Erde markiert. Und im zweiten Fall mit der Sonne. Also wir könnten sagen, es gibt zwei Ewigkeiten. Die Ewigkeit der Erde und die Ewigkeit der Sonne. Und die Ewigkeit der Erde, die im ägyptischen femininen Geschlecht ist. Die Erde ist maskulin, aber diese Ewigkeit ist femininen Geschlecht. Ist die Ewigkeit des ewigen Fortdauerns, des sich nicht ändern. Und die Ewigkeit der Sonne, ein Wort, das im Ägyptischen maskulin ist, ist die Ewigkeit des stets Wiederkehrenden. Also, die eine ist eine Linie und die andere Ewigkeit ist eine Sequenz von Punkten. Und der ägyptische Begriff für Ewigkeit ist eine Art ideale Zusammenfügung von ewiger Wiederkehr der Sonne auf Erden jeden Morgen und ewiges Verbleiben der Erde in ihrem Zustand. Ja. Also das ist doch originell.
Also da könnte ich auch noch etwas ergänzen. Im Hebräischen ist es möglich, Olam mit Ewigkeit zu übersetzen, aber gleichzeitig ist es auch die Welt, die Erde. Und jetzt aufgrund ganz, ganz vieler Bibelstellen ist es eine grundlegende rabbinische Auslegung, dass es diese Olam und die zukünftige Olam gibt. Also diese Welt und die zukünftige Welt, diese Ewigkeit und die zukünftige Ewigkeit. Und diese Begriffe, die genannt worden sind, und dann kommt noch Kairos dazu, das im Detail würde das sicher jetzt viel zu weit gehen, vor allem auch bei mir, wenn ich mich nicht vorbereitet habe. Aber jetzt im Zusammenhang, was ich jetzt so neu gehört und in den Ohren habe, heißt das ganz sicher, dass biblische Weltbild, Weltbilder unterwerfen sich ganz sicher nicht einer Zeitachse, in der alles eingeordnet werden kann. Im Gegenteil, da reden sie eben von vielen oder von mehreren Achsen und dann noch von Linien, die diese Achsen kreuzen und qualitativ nochmals eine ganz andere Zeit sind, nämlich dann die richtige Zeit.
Entschuldigung, wenn ich nochmal das Wort ergreife, das kommt mir so unglaublich entgegen. Und ich habe heute Morgen nicht ganz ausgeführt, was auf den Folien stand. Ich habe Ihnen die Uhr gezeigt, die pendelt, und die Uhr, wo das Pendel steht und die keine Zeit anzeigt. Also ohne systematische Bewegung in der Natur gibt es keine Zeit. Sie müssen irgendetwas haben, was sich systematisch bewegt. Nicht mal im Chaos gibt es eine Zeit. Und ich habe da unten dran geschrieben, die rechte Uhr, die nicht pendelt, liegt in der Ewigkeit. Ich habe das nicht ausgeführt. Also die gibt die Ewigkeit an. Ewigkeit ist, wenn einfach jegliche Bewegung im Universum aufhört. Wenn wir jetzt hier sitzen und aufhören zu atmen und unsere Atome anhalten und alles so bleibt, wie es jetzt ist, sind wir automatisch in der Ewigkeit. Und ich wollte dazu sagen, das ist eine physikalisch absolut einleuchtende Form der Ewigkeit, aber das ist keineswegs notwendigerweise die einzige Ewigkeit, die es gibt. Das ist diejenige Form der Ewigkeit, die ich mir physikalisch vorstellen kann. Es ist sehr wohl möglich, dass es andere Ewigkeiten daneben gibt. Und es ist großartig, dass im Altertum schon diese Möglichkeit aufgedeckt worden ist, dass die Ewigkeit verschiedene Formen haben kann.
Mich hat fasziniert das Bild bei der Stiftshütte, dass der Bau, die Ausstattung innen begonnen hat und dann erst das Äußere. Und auch beim Astronom, beim Vortrag, beim Urknall, es begann im Kleinen und hat sich ausgedehnt. Meine Frage, könnten Sie aus Ihrem Fachgebiet ein prophetisches Wort der Kirche mitgeben, vielleicht mit diesem Gedanken von innen nach außen. Ja.
Wir wären sehr dankbar für prophetische Worte. Also das ist ernst, natürlich. Also
das Prophetische an der Frage war, ich habe mir jetzt gerade überlegt, als Schlussfrage alle Referenten nochmals fragen, was Sie jetzt mit aus Ihrer Beschäftigung von Ihrem Fachgebiet mit dem Bibelwort her uns als Studienhaus, als Kirche, auch als Theologie mit auf den Weg oder sogar ins Stammbuch schreiben könnten. Und vielleicht kann man das in dieser Weite, dieser Zweiheit der Fragen jetzt an Sie weitergeben und dann würden wir schon zum Schluss kommen.
Also ich versuche ja, Politik, Wissenschaft und Theologie und für mich selbst Politik, politisches Aktion und Christensein irgendwie zusammenzubringen. Das sind ja nicht zwei Seelen in einer Brust, die man hat, sondern gehören dann zur eigenen Identität. Und das ist bei mir im Begriff der Polis. Politik kommt von Polis, aber meint nicht politisches Machtagieren, sondern meint eine Gemeinschaft, die gute Ordnung einer Politär, einer Gemeinschaft. Und anhand der Bibel, glaube ich, kann man Anregungen, archetypische Anregungen finden dafür, dass wir in dieser Welt nur überleben können, wenn wir unsere Welt auch als eine Polis sehen. Aber nicht mehr die kleine antike Polis, sondern eine große Polis, die uns anvertraut ist und für die wir Verantwortung haben. Bei dem, was ich gestern gesagt habe, habe ich plötzlich einen Begriff verwandt, den ich noch nie in meinem schriftlichen Ding verwandt habe. Da habe ich plötzlich von Schöpfung gesprochen. Und habe ich gedacht, ja, wo habe ich denn das aus mir geschöpft? Das gehört doch nicht zu deiner Fachsprache. Aber also dieses Verständnis von Politik als Verantwortung für Schöpfung. Und wir alle sind Teil dieser Schöpfung und haben damit Verantwortung für die Gesamtschöpfung. Das war, wenn ich es als Quintessenz mitgebe, auch etwas, was ich mit der Gemeinde teilen möchte.
Das, was mich ziemlich bewegt, wenn ich in die Zukunft gucke, dass es sehr, sehr anders werden wird. Die Menschen in 1000 Jahren werden schon sehr anders denken als wir. In 10.000 Jahren ist es eine andere Rasse von Menschen. Die gleichen uns schon nicht mehr. Und wir haben noch Millionen und Milliarden Jahre vor, oder das Sonnensystem, es wird unbewohnbar in 5 Milliarden Jahren werden. Das ist nicht die momentane Sorge. Aber dass wir eigentlich nur ein Bindeglied zwischen der Vergangenheit sind und der Zukunft. Wenn wir uns über das Universum Gedanken machen, haben wir immer das Gefühl, es ist zwischen dem Universum und wir. Aber wir sind nur ein kurzes Zwischenstadium. Es ist tatsächlich, in 10.000 Jahren werden sich die Probleme, die für uns aktuell sind, vollkommen irrelevant sein. Und das nötigt eigentlich zu einer gewissen Bescheidenheit. Wir sind nicht das, ich habe heute Morgen mal gesagt, wir sind die Krone der Schöpfung. Chemisch und physikalisch gesprochen ist es richtig. Aber diese Entwicklung geht weiter. Und in dem Sinn sind wir wirklich nur ein Bindeglied zwischen Vergangenem und Zukünftigen.
Danke. Ja. Mir ist es ja schon ins Wort gelegt. Ich komme aus den Galaxien wieder zurück ins ganz Kleinräumige, aber das Faszinierende an der Stiftshütte ist ja eben, dass dieses Kleinräumige unterwegs ist, dieses kleine Zelt. Und es ist jetzt vielleicht banal, aber das Studienhaus, ja, als Raum, wo etwas beginnt, scheint mir ja ein wunderbares Bild dafür. Und ich denke, sich einrichten und unterwegs sein und das Zusammenkommen in diesen Räumen und dem sehr viel mehr Sorgfalt zu geben, um überhaupt leben und wohnen zu können, das ist das, was ich mitnehme oder gleich wieder zurückgebe auf diese Frage.
Ja, mitnehmen und zurückgeben. Also, das ist eine interessante Mischung. Ich habe da zwei Beobachtungen. Die eine ist als Ägyptologe und so das Bewusstsein, dass eigentlich Ägypten in dieser Erzählung und überhaupt in der Bibel das Haus der Sklaverei ist. Und das ist doch immer eine ernüchternde Erfahrung für einen Ägyptologen zu wissen, dass das Land und die Kultur, mit der er sich beschäftigt, das Sklavenhaus war. Und das, denke ich, hat sogar unser eigenes Verständnis, unsere Disziplin geprägt. Und das Zweite ist vielleicht weniger für den Ägyptologen, sondern überhaupt so im kirchlichen Sinne. Diese Erzählung ist doch sensationell, weil sie uns das Bewusstsein gibt, den Glauben, oder wo liegt der Unterschied zwischen Glauben und Wissen hier, dass nach der Versklavung die Befreiung kommt. Und die Hoffnung auf diese Befreiung ist doch ein Merkmal, das uns meines Erachtens immer begleiten sollte.
Ganz herzlichen Dank, und jetzt geben wir unseren Referenten nochmal einen richtigen Applaus. Jetzt kommt noch ein ganz kleiner Nachtrag von mir. ich habe gestern Abend etwas vergessen. Sie haben das sicher bemerkt, ich nicht. Nämlich, der Wilhelm Bleek hat sein Geschenk noch nicht erhalten. Und wir haben jetzt viel über, also oder im Hintergrund war auch viel das Thema Form und Inhalt. Und da haben wir uns etwas ausgedacht, was einen Inhalt hat, der ihm sehr nahe steht. Nämlich das Basler Münster. Aber was eine Form hat, was seiner Frau, die nicht hier sein kann, sondern in Toronto, sehr nahe steht. Sie ist eine begeisterte Lehrerin und die Form ist ein Memory. Und so, wenn ihr zwei das zusammenspielt, dann kommt Form und Inhalt zusammen. Ja.
Also, damit möchte ich Ihnen danken. Es war unerwartet und sehr schön, dass wir tatsächlich in dieser, ja, ich weiß nicht, wer gesagt hat, das ist ein Durchschnitt von Basel. Es ist natürlich nicht ein Durchschnitt von Basel, aber es ist etwas Besonderes, das auch mit der Ausschreibung zu tun hat, dass man eben bittet, sucht und forscht und dass dazu nicht nur das Denken gehört, sondern auch das Beten und Bitten und dass deshalb die unterschiedlichsten Menschen einbezogen sein können und auch in alle Fragen. Wir wollten gerne ein prophetisches Wort haben, aber das kann nun wirklich, das glaube ich, weiß jeder Wissenschaftler, dass er eigentlich nicht berufen ist für ein prophetisches Wort, sondern für ein vernünftiges Wort. Und die haben wir sehr reich bekommen und haben gesehen, wie die Vernunft und wie das Bibelwort miteinander kommunizieren. Und ich denke, wie dann am Schluss das Bibelwort doch strahlt und hell ist und vieles aufdeckt und uns mitgibt und bei all dem auch tröstet und auferbaut, wie das sonst einfach, jedenfalls was ich kenne, nichts zu tun vermag. Ich danke Ihnen, dass Sie mitgekommen, auf diesen Weg gekommen sind, dass Sie uns gestärkt haben mit Ihrer Präsenz für die Arbeit hier im Studienhaus in Münster. Ich bin Ihnen von Herzen dankbar, gebe Ihnen auch den Dank meiner Frau mit und eine kleine Wehmut. Alles vorbei. Jetzt haben wir zwei, Peter, nicht mehr so viel Gelegenheit und Pflicht zu telefonieren und auszutauschen, denn das ist immer sehr schön, nicht wenn wir telefonieren, dann haben wir am Ende des Telefons zwei Probleme gelöst und drei neue und viele Fragen wieder, einige beantwortet und so weiter, aber das ist dann immer, das führt uns immer sehr weiter, aber wir müssen ja jetzt überlegen, was wir mit diesen Ergebnissen, wie wir die fruchtbar machen können. Ich sage es noch einmal, das ist nicht allen klar gewesen. Auf unserer Homepage, die Sie überall jetzt angegeben gesehen haben, die ist ganz einfach, studienhaus.ch. Also es gibt, ist nicht einfach, das Studienhaus in der Schweiz nicht, studienhaus.ch. Und dort werden wir in der nächsten Zeit mal veröffentlichen, was wir mit diesen Sachen hier, mit diesen Vorträgen machen, welche Möglichkeiten wir sehen. Und die Mitglieder des Vereins nochmals, für die wir so dankbar sind, die kriegen das dann zugesandt, brieflich, was wir jetzt für Möglichkeiten gesehen haben. Und deshalb, also jetzt noch einmal am Schluss, Peter, herzlichen Dank, das war sehr schön, das mit dir zu machen. Wir haben jetzt viel über die anderen gesprochen, aber das wäre nicht möglich gewesen ohne dich. Und es war ja schön, wir sind auch so, wie wir zusammengesetzt, war auch Basel, Bochum, es war Pfarrer, Theologieprofessor und ich bin sehr, sehr glücklich dafür. Vielen Dank. Und jetzt, morgen noch einmal besonders für die Gemeinde, wir haben Gottesdienst. Professor Wick wird predigen über das biblische Buch, an dem er auch im Moment wissenschaftlich arbeitet, den Jakobusbrief. Und dann ist die Gemeinde noch einmal eingeladen, jetzt in die Dependance dann des Münsters, in das Studienhaus zu gehen und dort noch beim Kirchenkaffee zusammenzustehen. Und der Kirchenkaffee findet das also im Studienhaus noch statt. Das ist dann der Schluss mit dem neuen Anfang der Woche, morgen im Sonntagsgottesdienst. Und jetzt dann beschließen wir die Woche mit der Vesper, die dann in einer halben Stunde ist. Ich bin der Einzige, der an diesen Weg gehen darf. Sie müssen um den Gebäudekomplex herumgehen, damit Sie ihn so betreten, wie er eben architektonisch betreten werden soll. Gut, damit also wünsche ich Ihnen, danke ich Ihnen und wünsche Ihnen gute Heimkehr dann. Vielen Dank.